Ja, der rote Mini war eigentlich für mich bestimmt, aber mein Arsch war zu dick. Disco.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Disco 80, dem besten Podcast über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Und unser heutiger Gast, der hat in L.A. Schlagzeug studiert. Er war Gründungsmitglied einer der erfolgreichsten deutschen Bands der 80er Jahre. Ihr größter Hit wurde Nummer 1 in Großbritannien, Japan, Mexiko, Kanada, Australien. Natürlich in Deutschland, Schweiz und Österreich und Nummer 2 in den USA. Und fast jeder junge Mann war in den 80ern in die Sängerin dieser Band verliebt, nämlich in Nena, aber zusammen war sie mit dem Schlagzeuger der Band. Und der ist heute hier. Willkommen, Rolf Brendel.
Ja, willkommen. Schönen guten Abend. Jetzt hast du ja alles gesagt. Jetzt können wir uns ja praktisch wieder verabschieden. Das war schön, richtig, liebe Hörer. Richtig. Einen schönen Abend noch. Bis bald. Ja,
wir können im Prinzip können wir jetzt auch hier Schluss machen. Ne? Ja, Rolf genau. Ist ein Arsch, der war mit Nena zusammen, wo wir alle gerne mit Nena zusammen gewesen wären. Ne? Und ich denke, du wirst dir schon das eine oder andere Schlimme deswegen anhören müssen. Aber ganz ernsthaft, also nochmal ganz kurz von meiner Seite, hallo, und du bist der Grund oder einer der Gründe, warum wir diesen verdammten Podcast hier machen, damit wir uns mit Leuten unterhalten können, die solche Sachen gemacht haben, die du gemacht hast.
Auch das freut mich natürlich, das ist toll. Ja, ich meine, das ist natürlich alles ein riesengroßer Zufall gewesen. Man muss auch immer zur rechten Zeit am rechten Ort sein, das weiß man ja. Also das hat wenig mit einer großen Leistung zu tun, sondern wie gesagt, irgendwie man muss halt irgendwie so ein bisschen Glück schon haben und in der richtigen Zeit gelebt haben. Und da sind die 80er Jahre natürlich irgendwie das Paradies gewesen.
Sehr schön. Wie bei jedem Gast fangen wir an, indem du dich mit zwei Wahrheiten und einer Lüge vorstellst. Und wir raten dann am Ende des Podcasts, was die Wahrheiten und was die Lüge waren. Dann schieß mal los.
Okay, die erste Geschichte ist die. Ich mache ja seit geraumer Zeit Schallplatten als Sänger. Ich habe gerade mein zweites Album veröffentlicht, das heißt Elvis lebt. Und da haben wir angefangen, eine kleine Tour zu buchen. Und es war vorgesehen, im Quasimodo unseren ersten Gig zu machen. Und dann haben wir plötzlich festgestellt, dass der Andrang wahnsinnig groß ist und immer mehr Leute irgendwie ins Konzert kommen wollten, sodass wir ausweichen mussten ins Metropol. Das Ganze lag daran, dass wir natürlich eine Menge Social Media gemacht haben und die Tour Elvis lebt genannt haben, weil Elvis lebt ist der Titel des Albums, der Headliner-Titel sozusagen. Und dann, wie gesagt, waren wir im Metropol, da passen irgendwie vielleicht 2000 Leute rein und das ging immer weiter und auf einmal waren 15.000 Leute interessiert, die haben Tickets gekauft und der Andrang war riesengroß und wir haben jetzt die Waldbühne gebucht. Das ist doch unfassbar.
Okay. Das ist in der Tat unfassbar, ja.
Nee, ich kann das kaum glauben, ja.
Okay.
Okay, möchtest du die zweite Geschichte hören?
Ja.
Gut, die zweite Geschichte ist die, das war in den 80er Jahren, da ging das gerade los mit Nena und wir sind mit dem Tourbus durch Nürnberg gefahren und auf einmal sehen wir zufälligerweise ein Plakat, da stand drauf Nena Casting, Lookalike. Und dann sind wir ausgestiegen, haben das näher betrachtet und dann haben wir festgestellt, dass die tatsächlich so eine Veranstaltung gemacht haben, wo diejenige, die Nena so vom Wesen her und vom Aussehen her am nächsten kommt, da irgendwas gewinnen konnte. Ich weiß nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall, Nena ist ja immer irgendwie ziemlich offensiv gewesen. Die hat gesagt, da gehen wir jetzt hin, da gehen wir rein. Das war am Abend. Dann haben wir uns fertig gemacht im Hotel, sind da hingefahren. Wir Jungs haben uns da so ein bisschen unkenntlich gemacht. Sie brauchte sich ja nicht unkenntlich machen, weil sie ist ja Nena. Und dann hat sie sich da angemeldet. Wir haben uns ins Publikum gesetzt. Und dann ging das hin und her. Und dann wurde bewertet und dann wurde sie ausgefragt. Und dann musste sie sich darstellen und präsentieren hin und her. Und letztendlich hat sie einen dritten Platz gemacht.
Bitte, bitte, lieber Gott, lass diese Geschichte wahr sein.
Oh je, ich bin hier, oh je, ich bin hier. Okay, das ist die zweite Geschichte. Und dann habe ich noch eine dritte Geschichte für euch. Und zwar waren wir mit Nena unterwegs mit so einem Nightliner, weißt du, mit so einem, das ist praktisch so ein Kreuzfahrtschiff der Straße, also ein riesengroßer Bus, wo die ganze Band drin war, da waren alle Leute drin, die so mitgefahren sind, die wichtig waren und mit denen wir so gereist sind, Freundinnen und Freunde. Das Gepäck war drin und wir standen in München vor einem großen Hotel. Und das Gepäck wurde ausgeladen, wurde irgendwie auf die Zimmer gebracht, die Band stieg aus, ich stieg aus, ging zur Rezeption, habe mir meinen Zimmerschlüssel geben lassen und bin dann hochgefahren in mein Zimmer. Und jedes Mal, wenn man so ein fremdes Zimmer betritt, ja, so einen abgedunkelten Raum, dann hat man ein komisches Gefühl, mir geht das auf jeden Fall so, dass ich so denke, wer weiß, wer da unterm Bett liegt, vielleicht, oder wer weiß, wer da schon alles im Bett gelegen hat, weiß man ja alles nicht. Und damals waren wir eh so ein bisschen drauf, dass man überall Kameras vermutete, berechtigterweise. Jedenfalls, ich gehe in das Zimmer. Mein Koffer stand schon in der Ecke. Ich mache den Koffer auf, hole so ein paar Sachen raus, gehe mit den Sachen auf den Kleiderschrank zu. Auf einmal gibt es einen Knall. Die Tür vom Kleiderschrank, die fliegt auf gegen meinen Kopf. Ich falle rücklings aufs Bett. Und wer fällt auf mich? Ich gebe euch einen Tipp. Nena war es nicht. Jürgen Demel war es, unser Bassist. Der fand das lustig, sich im Kleiderschrank zu verstecken. Mit dem habe ich nur die ganze Zeit nur Scheiß gemacht. Das sind jetzt so im Nachhinein vielleicht so jugendliche Späße. Aber das kann ich einfach nicht vergessen. Na gut, das ist die dritte Geschichte gewesen.
Okay, es hätte dich auch schlimmer treffen können. Es hätte Ixi sein können.
Oder, oder dieser Bohlen.
Oder Fräulein Minke.
Fräulein Minke. Ja, sehr gut. Ja, das hätte auch sein können. Okay.
Ja, schön. Schön. Also, das ist auf jeden Fall mal interessantes Material, um hinterher zu erraten, was davon wahr ist oder was davon Lüge ist.
Ja. Wir sind gespannt, ja.
Rolf, wie waren denn so deine 80er Jahre? Ich glaube, das war ziemlich aufregend, oder? So ganz im Allgemeinen.
Ja, das war klar, die 80er Jahre, das war ja ein Paradies für uns. Also nicht nur für Musiker, sondern auch für alle anderen. Und in den 80er Jahren wurden praktisch alle unsere musikalischen Träume, waren nicht nur musikalischen Träume. Weißt du, wenn du jung bist, natürlich, dann träumst du vom Rockstar-Dasein, du willst irgendwie auf einer großen Bühne stehen, du willst was zu sagen haben, du willst wer sein und du willst anerkannt werden und bewundert werden, ist doch ganz klar. Und das wurde plötzlich in den 80er Jahren alles wahr. Und zwar einzig und allein durch eine Fernsehsendung, die wir damals gemacht haben. Heutzutage ist es ja so, dass die Werbung und Promotion für eine Plattenveröffentlichung eine ganz andere ist. Social Media kann man ja nicht mehr vergleichen mit dem, was man früher gemacht hat. Da war es halt wichtig, Fernsehen zu bekommen, Fernsehsendungen und Radiosendungen war wichtig und Print war natürlich sehr, sehr wichtig und darauf konzentrierte sich alles. Heutzutage ist es halt Social Media. Und dieser Fernsehauftritt, das war der Musikladen in Bremen. Und damals hat man noch Fernsehen geguckt. Da gab es einschlägige Fernsehsendungen, natürlich, die man geguckt hat, Samstagabend irgendwie, da musste man irgendwie Hitparade im ZDF sehen oder auch Musikladen. Musikladen kam, glaube ich, nur, ich weiß nicht, alle zwei Wochen oder so, mit Uschi Nerke und Manfred Zecksauer. Kennt ihr die noch?
Ja, selbstverständlich.
Ja, na klar, logisch. Auf jeden Fall, da war die ganze Schlagerfraktion halt vertreten. Und als wir da auftauchten, das war so, wir waren die Korallenfische in einem drögen Karpfenteich. Ja, wir waren schillernd und alle bewunderten uns und alle standen mit offenem Mund vor der Bühne beim Soundcheck und hörten sich das an, konnten das gar nicht begreifen, was da abging. Und danach haben wir tatsächlich, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das war, da habe ich in Berlin gewohnt, bei Uwe. Wir sind also, Nena und ich sind von Hagen nach Berlin gezogen, haben dann anfangs bei Uwe Fahnenkrog gewohnt. Der hatte allerdings auch so eine kleine Wohnung, in der er mit einem Freund gewohnt hat. Und da war das so, dass wir zum Proben gefahren sind. Und ich hatte im Proberaum festgestellt, dass ich meine Sticks vergessen hatte. Ganz typisch, irgendwie Schlagzeuger. Irgendwie Sticks vergessen. Wie bekloppt ist das denn? Gut, ich bin nach Hause gefahren, mach die Tür auf und hole meine Sticks, hab nur so ein paar Sachen eingepackt. Auf einmal geht das Telefon. Und damals gab es ja noch keine Handys, da gab es halt irgendwie diese großen, klobigen Telefone mit einer Schnur und ich wollte erst gar nicht rangehen Und da habe ich mir gedacht, gehst du vielleicht doch an, weil ich dachte, irgendwie irgendwelche Fans, die waren ja damals, irgendwie, das war ganz krass. Naja, jedenfalls, ich gehe ans Telefon und da ist jemand dran von CBS. CBS war unsere Plattenfirma. Mhm. Damals, die dann später zu Sony BMG wurde. Und der meinte, ja, Rolf, irgendwie ist es was Unglaubliches passiert. Irgendwie, ihr habt an einem Tag 40.000 Singles verkauft. An einem Tag. Ich war völlig unbeeindruckt, weil ich dachte, ich hatte keine Ahnung, weil ich dachte, naja, dann verkaufst du halt morgen nichts mehr. Aber das ist natürlich nur, das ist so ein Trend. Und dieser Trend hat sich weiter fortgesetzt. Er hat mir das auch erklärt. Dann haben wir jeden Tag so viel verkauft, immer weiter, bis wir dann irgendwie Millionen von echten analogen Verkäufen hatten. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Heutzutage sind das Streamings, aber damals wurden noch richtige Platten verkauft, irgendwie, die man sich in den Schrank stellen konnte. Das war wie so ein kleiner Schatz. Das ist so eine Sammlung gewesen, natürlich. Ja. Also eine Schallplatte, Vinyl, ja, die klappst du auf, da waren die Texte drin, da waren Fotos drin, Informationen, alles, was man so brauchte. Das war ein Buch und eine Schallplatte und das war ein großer Genuss. Was übrigens auch der Grund ist, weswegen ich immer noch jetzt Schallplatten herstelle, beziehungsweise veröffentlichen lasse und pressen lasse. Weil überleg dir mal, du bist im Studio, ja, hast vorher, bevor du ins Studio gehst, jahrelang möglicherweise komponiert und getextet und dir Gedanken gemacht und dann im Studio die Sachen aufgenommen und gespielt und dir Musiker gesucht und hier und da. Und das, was rauskommt, soll eine pisselige Datei sein, so eine dumme, unsichtbare Datei. Ich bin doch nicht bescheuert. Nee, da habe ich mir gedacht, du lässt einfach weiterhin Alben pressen und Vinyl. Es gibt Liebhaber, die die kaufen, aber Geld verdienen kannst du natürlich überhaupt nicht damit. Und das ist das irgendwie, weswegen ich halt immer noch ja, irgendwie das Gefühl habe, damit irgendwie was geleistet zu haben. Oder das ist so mein Schatz, den ich zu Hause habe, dieses kostbare Stück Vinyl, was ich mir, wie gesagt, in den Schrank stellen kann. Das ist was anderes als eine Datei, die ich irgendwie auf dem Handy höre oder sowas. Ja, und das ist halt so auch ein großer Gegensatz zu den 80er Jahren jetzt.
Und der Auftritt, den du hattest im Musikladen, das war mit Nur geträumt, ne? Und Nena hatte diesen roten Minirock an, ne? Ja, genau. Dann habe ich mir vorhin mal angeguckt.
Ja, Wolf, ich war auch dabei, aber ich saß bei meinen Eltern zu Hause auf dem Sofa. Aber ich war quasi auch live dabei.
Ja, der rote Mini war eigentlich für mich bestimmt, aber mein Arsch war zu dick.
Ja, da siehst du, also auch das, da hat Gott sich irgendwas dabei gedacht, auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich auch.
Aber um nochmal ganz kurz auf diese Vinyl-Geschichte. Wir würden dir da beide, glaube ich, beipflichten. Wir sind beide auch Vinyl-Fans, woraus sich für mich eine ganz brennende Frage ergibt. Was hörst du denn selber für Musik und sammelst du Musik? Sammelst du Vinyle? Und wo sind so deine musikalischen Wurzeln? Finde ich hochinteressant.
Also erstmal erinnere ich mich gerade daran, ich war, nachdem ich in Los Angeles Schlagzeug studiert habe, kam ich nach Berlin zurück und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Da habe ich eine Weile gewohnt, weil ich da ein kleines Tonstudio hatte und von da aus bin ich dann nach England gezogen und habe irgendwie jede Menge Klamotten mitgenommen. In England habe ich so eine englischsprachige Band gehabt, die bestand aus einem Freund von mir, ein deutscher Gitarrist, Frank Becking, und einem Englisch deutschen Sänger und einem Iren. Und da hatte ich einen riesengroßen Überseekoffer mit all meinen Schallplatten. Die habe ich mitgenommen damals, weil ich mich dann nicht von trennen konnte. Da war alles mögliche drin, so 80er Jahre mäßig.
Und bist du gefahren oder geflogen?
Das ist verrückt. Ich bin tatsächlich mit meinem Auto nach England gefahren, mit Linkssteuerung und dann diese riesen Kreisverkehre, da wirst du irre.
Also da für eine Scheiße, oder?
Was ja, das ist Scheiße. Unfassbar. Da lernst du Autofahren. Als ich zum ersten Mal an Kreisverkehr kam, du musst ja sowieso umgekehrt denken, zum einen, ja, und dann noch mit dem Lenkrad auf der falschen Seite. Das heißt, wenn du hinter irgendeinem Auto warst, du hast ja nichts gesehen, du konntest ja gar nicht überholen. Das, weißt du, was ich meine? Du siehst ja nichts. Du siehst den Gegenverkehr nicht. Das war, also als ich da irgendwie nach einem Jahr zurück nach Deutschland kam, war ich echt vom Verkehr zumindest schweißgebadet. Das kann ich dir sagen. Nee, auf jeden Fall, was ich für Musik gehört habe oder immer noch höre, das ist so, in USA sagt man straight ahead rock and roll. Das ist so Gradlinie Rockmusik, sowas wie Guns N' Roses vielleicht, so eine Art von Musik. Ich bin aufgewachsen mit der Musik von Led Zeppelin und von Deep Purple, die ich wahnsinnig geliebt habe, immer noch liebe. Das war so für mich das Maß aller Dinge. Natürlich auch die Beatles und die Stones und die Kings. diese Geschichten. Aber das lag auch daran, dass mein Bruder das gehört hat. Mein Bruder ist ja auch Schlagzeuger, der spielt inzwischen nicht mehr, aber der hat mich da dazu gebracht, sowas zu hören. Aber ich habe auch tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, Schlager gehört, weil nämlich meine Mutter, die hat, könnt ihr euch noch erinnern an diese Phonotruhen, die es früher gab? Das war so ein Schrank, da war rechts ein Plattenspieler drin, ein Plattenwechsler und links war so ein Raum, wo man seine Schallplatten reinstellen konnte.
Da waren auch Boxen mit bei und so, ne?
Also nee.
Oder nicht?
Pass mal auf. Und da war rechts der Plattenwechsler und da war oben so ein Dorn. Da konnte man, was weiß ich, 10 Singles oder LPs auch drauflegen. Dann wurde das unten eingeschaltet und dann fielen die von oben runter. Dann kam von rechts der Tonarm und setzte sich genau auf den Anfang. Und dann gab es dieses schöne Knistern irgendwie und dann wurde die Musik abgespielt. Und zwar von einem alten, klobigen Radio, was auf dem Plattenschrank stand. Weißt du, das war so ein uraltes Radio, wo rechts ein Knopf war, links ein Knopf war, in der Mitte waren so ein paar gelbe Tasten angegilbte und da konnte man halt irgendwie einen Sender einstellen, aber auch mit einer Taste halt die Musik hören. Und die Boxen, die kamen aus diesem dicken Radio. Kennt ihr das gar nicht mehr?
Nee. Phonotron, nee.
Nee, Phonotron, nee, kennt ihr gar nicht.
Da bin ich raus.
Nee, das ist auch wirklich so ein Ding der 60er Jahre.
Mhm. Ja.
Ja, und also, ja, und da, durch meine Mutter bin ich halt wirklich zur Musik gekommen, weil die hat den ganzen Tag gesungen. Es war jetzt keine professionelle Sängerin, aber die hat immer gerne gesungen. Und von der habe ich das so ein bisschen irgendwie so im Blut. Und auch diese Schlagersachen, die habe ich früher gehört. Ich habe das auch nie verpönt, obwohl ich irgendwie Hardrock gehört habe und Metal und dieses ganze Programm, was man so im jugendlichen Alter so hört. Aber das fand ich immer, Schlager fand ich immer völlig in Ordnung. Also das da hatte ich nie ein Problem mit.
Da warst du deiner Zeit weit voraus, weil heute ist ja Helene Fischer und Konsorten irgendwie absolut salonfähig. Also ne, die Kinder gehen heute zusammen mit ihren Eltern zum Helene Fischer Konzert. Und lass mich noch mal eins sagen, die Welt ist nicht besser geworden seitdem.
Ich sag dir eins, Helene Fischer, ob ihr es glaubt oder nicht, die finde ich klasse. Und zwar, ich hatte ein Erlebnis, ja. Meine Frau, die betreibt ein Kino hier in Kloppenburg. Und das, von daher bin ich natürlich, ich war vorher schon großer Filmfan und hab zu Hause gesessen, hab mir einen Film angeguckt auf Netflix oder Amazon, ich weiß nicht mehr. Und der Film war zu Ende, dann gab es diesen Abspann und auf einmal höre ich irgendwie diese Musik und ich höre diese geile Sängerin, die hat Englisch gesungen. Ich denke, das ist ja jetzt super irgendwie, was ist das denn wohl? Und dann habe ich irgendwie über Shazam oder wie das heißt, weißt du das so?
Ja, er heißt so, genau, ja.
Und sehe Helene Fischer. Die Frau, die ist richtig klasse, die kann richtig gut singen. Und wenn die Popmusik singt oder auch Rockmusik, da legt sie die Ohren an. Die ist also wirklich, die ist klasse. Die ist wirklich super. Muss ich echt sagen. Ihr sagt gar nichts mehr.
Ja, sie ist hochprofessionell und.
Nee, also das wollte ich nur sagen.
Disco-artig. Wenn du damals schon Schlager gehört hast, war dann die NDW für dich so eine Sache, wo du gesagt hast, hey, da können wir jetzt Schlager 2.0 machen, also das etwas modernisieren? Oder weil ihr habt ja angefangen mit den Stripes, das war ja Englisch, schon in einer ähnlichen Besetzung und dann habt ihr ja quasi mit Nena auf Deutsch gesungen, ne? Aber also wie war das so dann?
Nee, das war so, dass wir haben mit den Stripes Englisch gesungen, da hast du völlig recht, und das war ja auch so, das war Rockmusik, das war irgendwie. Klar, das war auch angelehnt so an Blondie. Blondie war immer so das Maß aller Dinge für uns. Und so eine Musik wollten wir eigentlich machen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit auch durch den Produzenten so ein bisschen verändert. Aber das war so unsere Referenz. Und als wir uns dann stritten, als die Band auseinanderbrach, da bekamen wir das Angebot von Andy Kirnberger, heißt der. Der war damals A&R. A&R heißt Artist and Repertoire. Mhm. Das sind so die Leute bei den Plattenfirmen, die Bands einkaufen und rumlaufen, so Scouts, die irgendwie sich umhören, was man da irgendwie unter Vertrag nehmen könnte. Und der hat uns produziert und hat das so ein bisschen verändert, hat das so ein bisschen irgendwie schöner gemacht alles, was uns anfangs gar nicht gefiel, aber dann hinterher schon. Und dann, wie gesagt, als die Band auseinanderbrach, bekamen wir von ihm das Angebot, nach Berlin zu gehen und Reinhold Heil von Spliff zu treffen und Manne Präker. Manne Präker war der Bassist und Reinhold war der Keyboarder und der sie haben ja alle produziert und halt ein ganz wichtiger Musiker von Spliff und der früher davor auch bei Nina Hagen gespielt hat und
auch ganz tolle Musiker, ne?
Ja, der ganz super tolle Musiker und da hatten wir auch Glück, dass wir wirklich mit den besten Leuten arbeiten konnten, auch mit Jim Rakete, der uns da vorgeschlagen wurde. Und Jim Rakete ist ja eigentlich Fotograf, der arbeitet immer noch als Fotograf. Und der hatte aber mit verschiedenen Musikern aus Berlin dann zu tun und hat die irgendwie promotet und hat da wirklich auch bei uns nicht nur hervorragende Arbeit geleistet, sondern war wirklich einer der ausschlaggebenden Punkte, weswegen das auch alles so funktioniert hat. Weil diese ganze Band, alles, was wir gemacht haben, was Songs an betrifft, was Texte anbetrifft, was Nenas Stimme anbetrifft, was Spielweisen anbetrifft, was die Produktion anbetrifft, die Digitalisierung damals in den 80er Jahren, das war ja auch so eine Energie, die wir uns zunutze gemacht haben, was alles eine riesengroße Rolle spielte, weswegen wir so erfolgreich waren, die Qualität der Songs natürlich auch. Mhm. Aber auch vom Klang her, das kannst du dir heute alles noch wunderbar anhören. Da denkst du dir, das ist die Zeit ist stehen geblieben. Man kann es nicht besser machen. Man hätte es nicht besser machen können. Ja, und damit bin ich aufgewachsen, so, also mit dieser Einstellung, mit dieser Gesinnung. Und wir hatten ja alle aus der Band so unsere verschiedenen Geschmäcker, will ich mal sagen. Das war nicht so, dass wir alle auf die gleiche Art von Musik standen, was damals so gehört wurde, sondern jeder hatte so seine Art, Musik zu hören und Musik zu komponieren. Aber trotzdem, wenn wir angefangen haben, dann zusammen im Proberaum zu stehen und Musik zu machen, dann gab es einen roten Faden. Und das war so, das finde ich so im Nachhinein sehr interessant, nicht?
Das habe ich mich sowieso immer gefragt, ob ihr so einen Masterplan hattet.
Ja, genau. Masterplan hatten wir halt nicht, ne.
Oder habt ihr einfach da irgendwie rumgejammt und habt irgendwann festgestellt, okay, das mit der deutschen Geschichte, das klappt ganz gut. Und weil, wenn wir jetzt hier über NDW reden, dann können wir ja nicht über euch reden, weil ihr seid die Miterfinder dieser ganzen Geschichte. Ohne euch hätte das gar nicht stattgefunden. Ihr habt diesen deutschen Schlagergeist aus den Fernsehstudios und Radiostudios verbannt.
Ja, weißt also, du, da sagst du nämlich was Gutes, weil wir haben uns nie NDW zugehörig gefühlt. Mhm. Also das, was Markus da gemacht hat und Hubert K., irgendwie die beiden Sänger, Künstler in allen Ehren, aber damit haben wir uns nicht identifiziert, überhaupt nicht. Wir haben immer gedacht, wir sind völlig außenstehend, wir sind anders. Genau wie Extra Breit das auch gemacht haben. Ja. Die haben sich da auch nicht zugehörig gefühlt. Die haben sogar dieses Angebot in der ZDF-Hitparade zu spielen abgelehnt.
Abgelehnt.
Das sind ja alles Freunde von mir. Also nicht alle, aber Stefan, der Gitarrist, ist ein guter Freund von mir und Kai kenne ich auch sehr gut, weil die kommen ja auch aus Hagen. Wir haben mit Extra Breit in einem Proberaum geprobt und Musik gemacht. Also NDW, das war für uns, das ist merkwürdig. Das war damals so, dass ich das fast schon verpönt habe. Das war für mich viel zu viel Klamauk. Das hatte für mich keine richtige Qualität. Jetzt im Nachhinein, ja, wenn ich da Hubert K. höre oder Peter Schilling, mache ich das lauter im Radio. Weißt du, da finde ich es geil. Ist doch verrückt, oder nicht?
Nein, aber es gab ja da auch ganz, ganz tolle und innovative Momente. Aber ich habe jetzt noch einen sehr interessanten Podcast gehört zum Thema NDW von und mit Peter Illmann, der sagt, eigentlich ist dieser ganze Begriff Neudeutsche Welle total über, weil das, was da alles unter diesem Dach stattgefunden hat, lässt sich eigentlich gar nicht zusammenfassen.
Richtig, hat er recht.
Weil es sind ja Sachen wie Hubert K. gewesen, es sind aber auch Sachen wie Extra Breit, also die ja wirklich meilenweit voneinander
richtig
entfernt sind. Aber ja, ihr seid natürlich auch vereinnahmt worden von dieser ganzen Geschichte, was euch auch in die Karten gespielt hat, zu dieser Zeit auf jeden
Fall. Ja, nee, ich meine, ist ja klar, die Medien, vor allen Dingen die Printmedien, die brauchen immer Schlagzeilen. Und da kam dieser Begriff, wo immer der auch herkam, natürlich genau richtig. Ja, die haben irgendwie schon alles in einen Topf geworfen. Das kam aber auch irgendwie so ein bisschen aus England, glaube ich, so New Wave war ja auch irgendwie so ein Begriff. Und da haben sie gemerkt, irgendwie, dass das gut zu verkaufen ist, ja.
Das Kind brauchte auf jeden Fall einen Namen.
Ja.
Und das war ja auch, also weil wenn man mal so die ganze Historie betrachtet, war es ja auch, also wir waren an einem Punkt irgendwie, wo die deutsche Sprache nur stattgefunden hat im Schlager und auf schlimmstem Niveau. Und da sind ja wirklich einige Sachen neu aufgebrochen und wirklich auch so viele Grenzen überschritten worden, wo man sagt, man kann auch mit deutscher Sprache tolle Sachen machen.
Ja, ne? Ja, genau. Genau. Und das war zum Beispiel auch eine Sache, ja, was du da gerade ansprichst, als diese Idee von der Plattenfirma aufkam, nach Berlin zu fahren und deutsche Texte zu machen. Da hat Nena zu mir gesagt, niemals werde ich deutsche Texte singen. Das kommt überhaupt nicht in Frage.
Hat sie das gesagt?
Ja, das hat sie gesagt. Und ich habe ihr da total zugestimmt. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, weil wir haben englischsprachige Popmusik gehört früher. Du hast ja recht, es gab ja keine deutschsprachige, es gab schon deutschsprachige Rockmusik. Das fing an mit Rio Reiser vielleicht und Udo Lindenberg dann und Nina Hagen hat es dann irgendwie gezeigt, dass man irgendwie alles singen kann. Aber die ist ja auch eine fantastische Sängerin, ja, darf man nicht vergessen. Und wenn du so drauf bist wie sie, dann kannst du ja wirklich irgendwie aus dem Telefonbuch vorsingen.
Aber es gab ja keine deutsche Popkultur, also nee. mit deutschen Texten, ne?
Nee, das gab's nicht.
Deswegen, das stand ja erst vor der Erfindung quasi.
Ja, das ist wahr. Nee, ich meine, es gab halt nur Schlager und da wurde natürlich eine Menge Deutsch gesungen. Aber als man dann plötzlich merkte, dass man die deutsche Sprache mit Rockmusik und Popmusik verknüpfen kann und es hört sich immer noch toll an, irgendwie da brachen die Dämme und da öffneten sich plötzlich die Türe zur neuen deutschen Welle. Ja.
Und auch zur Hölle.
Ja. Ja, genau.
Sommersprossen, Knutschfleck und so weiter.
Ja, genau. Da wurde der größte Kokolores gesungen.
Ja, natürlich. Aber die haben Spaß gehabt und die haben Geld verdient, ne?
Ja, also. genau, ja. Und das, wir hatten halt eine Wahnsinnsfreiheit plötzlich. Und das ist, glaube ich, das größte Stichwort. Also, wenn man an die 80er Jahre denkt, wir waren frei, wir konnten alles machen und alles war akzeptiert. Alles war plötzlich möglich. Keiner wurde mehr irgendwie verspottet oder verhöhnt durch die Medien oder durch die Eltern oder durch die Gesellschaft, weil er irgendwie die Haare pink hatte oder zu lang oder zu kurz oder sich komisch anzog. Die Mode förderte das Ganze noch und alles war plötzlich möglich. Und das hat viele Türen geöffnet, auch für weitere Generationen. Und deswegen waren die 80er Jahre schon was ganz Besonderes.
Ich hörte ja, du hast ja ein Buch über diese Zeit geschrieben. Dieses Buch kann ich mir leider nicht leisten, weil es irgendwie bei Amazon und bei anderen Plattformen mit über 100 Euro gehandelt wird. Deswegen kann ich mir das nicht leisten.
Nee, aber das ist nicht so, das muss ich irgendwie ganz mal klarstellen. Ich verkaufe das nicht für 100 Euro, um Gottes Willen. Da hätte ich Zahnschmerzen bei. Es war so, ich habe einen Verlag gehabt in Berlin. Und das Buch, das ist ja ein Bildband, das ist ja wirklich ein edles, hochwertiges, kostbares Buch. Das haben wir für 35 oder 32 Euro verkauft, was ein völlig normaler, vernünftiger Preis ist. Dann haben die mir die Rechte zurückgegeben und ich habe das Buch an einen weiteren Verlag verkauft. Und der hat irgendwelche Probleme gerade, das zu veröffentlichen. Keine Ahnung, ob die jetzt insolvent gegangen sind. Irgendwas ist da. Die können das auf jeden Fall nicht veröffentlichen. Das wird veröffentlicht auf jeden Fall. Ich habe schon mit denen gesprochen, aber zurzeit nicht. Und dadurch, dass es nicht verfügbar ist, wird das jetzt im Netz von irgendwelchen Privatleuten für diesen horrenden Preis angeboten. Also das ist Wahnsinn.
Total verrückt.
Und das hat aber nichts, das hat nichts mit mir zu tun oder auch nicht mit dem Verlag.
Nein, ich wollte dir das auch nicht unterstellen, aber es gab, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeitschrift das war, es gab ein Interview und in diesem Interview hast du gesagt, also da war gerade dieses Buch erschienen und in diesem Interview wurdest du gefragt, wie das denn so war, der Freund von Nena zu sein und in diesem Interview fand ich deine Antwort viel interessanter als die Frage, weil du hast gesagt, ja, ich war nie so der eifersüchtige Typ. Was stimmt denn mit dir nicht, Rolf? Ich war nie so der eifersüchtige Typ.
Wieso? Was ist denn daran so komisch?
Ich hätte die alle platt gemacht.
Ja, nee, du bist gut. Die ganze Welt war ja hinterher. Was soll ich denn da machen? So viel Muskeln habe ich schließlich auch nicht. Also da
dann hättest du irgendwie so eine Diktatorrolle irgendwie, dass da es waren noch die 80er, du hättest ein paar Pershings irgendwie
ja,
und ganze Landstriche auslöschen.
Ja, ich hätte mir einen Bodyguard nehmen sollen, einen Personenschützer, der irgendwie auch
so richtig auf
den Karton haut. Ja, da hast du recht, irgendwie, naja.
Disco-artig. So, aber ich habe noch eine brennende Frage unter meinen Fingernägeln. Du bist ja dann tatsächlich nach Amerika gegangen, um da Schlagzeug zu studieren, ja?
Ja.
Hattest du die Suppe so auf von diesem ganzen Nena und Popstar-Geschichten, dass du gesagt hast, so ich brauche jetzt mal eine Auszeit oder was war die Intention?
Nee, das war ja so, bevor ich Nena kennenlernte, war ich kurz davor, in Dortmund Schlagzeug zu studieren. Aber Und da kam mir halt die Band dazwischen und da ging das nicht mehr. Hab das dann praktisch verschoben und irgendwann während dieser Zeit mit Nena habe ich dann diese Schule ausfindig gemacht. Im Musicians Institute in Los Angeles heißt das. Und da kann man irgendwie Schlagzeug studieren, da kann man Gesang studieren, da kannst du Bass und Keyboards und Gitarre studieren. Und das ist natürlich fantastisch. Und das gab es damals in Deutschland noch nicht. Inzwischen gibt es ja jede Menge Schulen, die populäre Musik unterrichten in Deutschland. Da brauchst du nicht mehr für in die USA oder nach England. Aber da wollte ich dann immer hin und dann habe ich irgendwie Butter bei die Fische gemacht, als die Band auseinanderbrach und bin dann in die USA. Und das war fast die schönste Zeit meines Lebens. Da kannst du hingehen, das ist eine riesengroße Schule mit riesengroßen Hörsälen und da kommen die größten Rockstars hin, also deine Helden, die du immer bewundert hast, so diese meine Schlagzeughelden, die kamen dann vorbei auf der Bühne, da war ein Schlagzeug aufgebaut, dann haben die ein Schlagzeug-Solo gemacht und dann konntest du auf die Bühne oder vor der Bühne auch, konntest dich mit denen unterhalten, dann hat er dir genau erklärt, was er da macht und was du machen kannst, um da hinzukommen und. Also das so, richtig so, diese Nähe zu diesen Rockstars, die war da und die haben sich da ganz normal und sympathisch benommen. Das war super, das war eine echte tolle Zeit, die ich da hatte.
Ne? Aber schon, also ich finde den Gedanken halt immer noch total verrückt irgendwie, weil du hast ja eigentlich alles erreicht, was man so erreichen kann und gehst dann quasi so back to the roots und sagst so, jetzt lass mich noch mal was beibringen. Also ja. finde ich ehrlich ganz sympathisch, muss ich tatsächlich sagen. Ganz cool.
Nee, ich wollte halt spieltechnisch mich weiterentwickeln und da kannst du ja egal welches Instrument du wählst, das ist ja ein Fass ohne Boden, da kannst du dein ganzes Leben lang mit Spaß haben und lernen und schlagzeugmäßig irgendwie, das hat mir alles irgendwie nicht gereicht, was ich da bei Nena gemacht habe, weil ich hatte immer viel, viel mehr im Kopf, ich hätte noch viel mehr machen sollen, aber im Nachhinein gesehen war das genau die richtige Dosis, war, ich glaube, das war genau das Richtige, was ich da gemacht habe und habe aber dann auch schnell gemerkt, wenn du nicht ausgebildet bist, dann beurteilst du Musik auch ganz anders oder du siehst auch Notenschriften oder Notenbilder ganz anders, habe ich ganz schnell gemerkt. Naja, jedenfalls, ich bin da gecheckt worden, als ich da ankam von diesen Dozenten und die haben mich dann so eher als Streetplayer bezeichnet, weil ich irgendwie viele Sachen irgendwie nicht konnte, die anfangs gelehrt werden. So. Und das habe ich dann aber schnell dann gemacht und da war ich auch total glücklich mit und hab dann hinterher, als ich zurückkam, konnte dann sofort Sachen aufschreiben, die ich im Radio gehört habe oder auf Platte gehört habe. Und das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, wenn man das wirklich lernt und wirklich die Sachen lernt, die auch wichtig sind, wenn du zum Beispiel in einer Band spielst. Ja, ich habe dann, es gibt ja so Musiker, die werden engagiert und kommen in den Proberaum und die können das alles sofort spielen. Das liegt daran, dass sie sich das aufschreiben. Weißt du, die schreiben, das habe ich auch teilweise gemacht. Ich habe einmal in der Big Band gespielt in den USA, da habe ich das auch machen, da habe ich vom Blatt spielen müssen. Und dann ansonsten habe ich das aber nie wieder gemacht. Dann habe ich irgendwie, als ich zurückkam nach Deutschland, habe ich ja mit Herwig Mitterecker gespielt. Und das war auch ein komplettes Programm, das habe ich mir dann auch notiert, aufgeschrieben. Und dann geht das rasend schnell. Dann brauchst du, also wenn du dir so ein anderthalb, zweistündiges Programm merken muss, das ist schon heftig. Also dann liest du anfangs, liest du noch alles, ja. So wie das mein Schlagzeuger übrigens auch macht in der Band, den ich jetzt habe. Das ist auch ein studierter Musiker und du schreibst dir das halt auf und nach einer Weile irgendwie brauchst du es dann nicht mehr. Und das ist wirklich so dermaßen hilfreich. Also da habe ich schon eine Menge gelernt.
Gruselig. Hast du denn gerne live gespielt?
Ja, total. Das ist ja das, dafür lebt man eigentlich, also ich zumindest. Das ist das Größte. Weißt du, nicht nur, dass ich gerne live Schlagzeug gespielt habe, sondern ich habe dann, da hatte so Erlebnisse, da habe ich einen Song geschrieben, einen Text geschrieben und dann kommst du auf die Bühne, ich meine, das ist natürlich jetzt ein Sonderfall, kommst du auf die Bühne und dann stehen 10.000 Leute vor dir und singen die Textzeilen mit, die du dir irgendwie Wochen vorher hast einfallen lassen oder monatelang. Da kriegst du eine Gänsehaut, ja. Das ist schon ein verrücktes Erlebnis.
Ich wollte nochmal zurück zu, nachdem ihr mit Nur geträumt so durchgestartet war, dann kam ja 83 euer erstes Album, Nena. Ja. Und dann war ja gleich die zweite Single 99 Luftballons. Das hat ja dann auch weltweit durchgestartet. Wie war das dann so? Also habt ihr gedacht, jetzt gehört euch alles oder wie seid ihr damit umgegangen?
Nee, ist auch wieder, das ist 99 Luftballons ist ja auch wieder eine von diesen Rock'n'Roll-Geschichten, wie man so schön sagt, die man kaum glauben mag. Das war ja so, dass wir eine Auswahl treffen mussten für eine Veröffentlichung der ersten Single. Und damals war das noch so, ich glaube, heute ist es anders, heute werden die Künstler schon sehr bestimmt von der Plattenfirma. Aber damals war das so, dass die Plattenfirma sagte, wir wollen 99 Luftballons nicht veröffentlichen, weil dieser Song hat ja gar keinen Refrain. Hat er auch nicht. Aber wir waren da überzeugt von. Und dann ging das hin und her. Dann haben wir gesagt, wir wollen das, aber wir wollen diesen Song veröffentlicht haben und haben uns da durchsetzen können. Und das ist heutzutage, glaube ich, da nicht mehr, dass man das so einfach kann. Mhm. Die haben sich darauf eingelassen. Gut, dann wurde 99 Luftballons veröffentlicht. Damals gab es nur Kassetten. Und wenn ihr euch erinnern könnt an Christiane F., die war damals Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Und die war schwer auf Heroin, die war schwer heroinabhängig. Ich weiß nicht, was heute mit ihr ist. Ich hoffe, ihr geht's gut. Die haben wir dann auch mal getroffen. Die ist mit dieser Kassette von Berlin nach Los Angeles geflogen, weil sie da jemanden kannte, einen DJ kannte, der so einen kleinen Radiosender hatte. Rodney Bingenheimer heißt dieser Mann. Und der hat das gehört und der konnte es gar nicht glauben. Der fand das so toll, dass er, weil er kein Abspielgerät hatte, hat er der hatte ein Abspielgerät, aber nur so als Kassettendeck, und hat das ans Mikrofon gehalten und hat das in seinem Radiosender gespielt. Das haben andere Radiosender gehört, Plattenfirmen gehört. Dann wurden wir überhäuft mit Angeboten und das trug sich dann weiter an die deutsche Plattenfirma, an die CBS, die dann merkten, dass da eine unglaubliche Nachfrage nach diesem Song herrschte und haben dann ratzfatz ein Video gedreht mit uns in Holland. Und das Video, das ist natürlich eine längere Geschichte, aber obwohl es ist irgendwie, der Zeitrahmen war eigentlich ziemlich klein. Dann ist das Video bei MTV gelandet und das lief dann auf Heavy Rotation. Also Heavy Rotation heißt dann irgendwie, ich weiß nicht, 10-mal am Tag. Jedenfalls war das so, jedes Mal, wenn ich das Radio einschalte, 10 USA lief 99 Luftballons. Und hat sich dann so verbreitet, dass es heute auch irgendwie gar nicht mehr so möglich ist. Und das war halt 99 Luftballons. Und Nur geträumt war aber die erste Single. Das ist richtig. Und die erste Single, die haben wir halt da im Musikladen in Bremen da vorgestellt.
Habe ich das richtig verstanden? Du bist auch Mitkomponist oder Texter von Nur geträumt, ne?
Ja, genau, ja. Ja, das kann ich mich noch gut dran erinnern. Wie gesagt, wir bekamen ja das Angebot von Andy Kirnberger nach Berlin zu gehen, da Reinhold Heil und Manne Preker kennenzulernen von Nina Hagen und Spliff und mit denen zusammenzuarbeiten, beziehungsweise die erstmal kennenzulernen. Dann haben wir im Flugzeug, weil es gab ja dieses Angebot, mit deutschen Texten zu arbeiten, was wir uns nicht vorstellen konnten. Und dann haben wir das ausprobiert und das war praktisch ein Versuch, der erste Versuch, deutschen Texten was zu machen. Und Nena und ich haben Nur geträumt im Flugzeug geschrieben. Im Flugzeug von Düsseldorf nach Berlin.
Nee, ernsthaft?
Ja, sicher. Ja, verrückt. Ja, sowas. Also Uwe hat die Musik gemacht und wir haben die Texte gemacht. Ja, genau. Ja, das ist verrückt.
Also, ja, so ist es. Krass. Wirklich. Ja,
verrückt. Und deswegen sage ich auch immer, 99 Luftballons, jetzt kommen wir wieder auf 99 Luftballons zurück. Das wird einer der größten Zufälle der deutschen Popmusikgeschichte. Mhm. Dass jemand in Los Angeles, die Sache war ja die, das war nicht vorgesehen, 99 Luftballons international zu veröffentlichen. Mhm. Denn niemand hätte nur im Traum daran gesagt, einen deutschen Titel in USA zu veröffentlichen. Die hätten uns ja alle für verrückt erklärt. Ja. Ja. Und das ist dann zufällig entstanden, weil der eine Mensch da irgendwie so begeistert davon war, ja.
Verrückt.
Exotisch war das. Richtig
verrückt. Ja. Ja. Und ihr habt ja dann 84 kam das zweite Album, Fragezeichen. Mhm. Und das war ja dann auch wieder ein sehr großer Erfolg. Ich persönlich fand, also gerade auch den Titeltrack, den fand ich super, finde ich heute immer noch einen ganz tollen Song. Mhm. Wie war das dann für euch, dass ihr da so weitergekommen seid und das wieder erfolgreich war?
Naja, da kam halt eins zum anderen. Ich meine, dadurch, dass wir mit 99 Luftballons einen Welthit gelandet haben, das war ja, ich weiß es nicht genau, aber auf über 30, 35 Ländern der Erde auf Platz 1, haben wir natürlich irgendwie auch entsprechend große Reaktionen bekommen aus dem Ausland, auch aus Japan. Wir haben zwei Japan-Tourneen gemacht und als wir mit Fragezeichen rauskamen, Da sind wir dann nach Tokio geflogen und haben da zwei Tourneen gemacht. Und das war fantastisch. Das war also diese Eindrücke, die wir da bekommen haben als Musiker, wie wir da behandelt worden sind mit Massen von Menschen, von Japanerinnen und Japanern. Japanerinnen standen bei uns nachts vorm Hotelzimmer und haben uns höflich gefragt, ob sie die Nacht mit uns verbringen können.
Das ist kein Witz. Ja, du konntest ja nicht. Du konntest nee, ja konnte nicht.
Ich, nee, ich durfte nicht. Ich war immer ein artiger Mensch.
Nee, da hätte ich auch den Arsch versohlt, denke ich mal.
Ja, das kann ich dir sagen, du. Ja.
Aber ja. Ich will das nicht. Ich muss das aber fragen. Wie ist denn euer Verhältnis heute?
Ach, das ist, wenn wir telefonieren, dann sind wir total charmant und freundlich und sweet und wir freuen uns des Lebens. Also wir streiten uns ja nicht mehr. Wir haben uns früher war das halt so. Haben wir uns gestritten bis aufs Blut und da haben wir auch viel Spaß gehabt. Aber heute irgendwie, wir telefonieren sehr miteinander. Aber wenn das mal vorkommt, dann freuen wir uns, dass wir miteinander telefonieren können. Und weil früher haben wir uns in Haaren gelegen und heutzutage irgendwie, naja, da ist das irgendwie nicht mehr so.
Aber ihr habt ja immer in der Band, also wenn man das so verfolgt hat, waren ja immer Teile der Band, die dann immer auch wieder mit ihr zusammengearbeitet haben. Also so richtig verstritten habt ihr euch ja untereinander offensichtlich nicht, ne? Wenn da immer wieder noch was war, ne?
Nee, also andere Bands, also wenn eine Band so nur aus Jungs bestand oder aus Männern, die haben sich aufs Maul gehauen und da war das aber nicht so. Wir haben uns immer gut verstanden, wir waren immer irgendwie freundlich miteinander, vor allen Dingen die Jungs untereinander, wir haben uns immer gut verstanden.
Hast du denn mal ernsthaft irgendwie daran gedacht oder bist du denn eventuell sogar auch mal gefragt worden? Weil es gab ja dann auch diverse Best-of-Touren und wo halt auch dieses ganze alte Material dann auch gespielt worden ist von ihr, da wieder mitzuwirken bei der ganzen Geschichte? Oder
Ja, nee, das war so, als die Band auseinanderbrach, da hat Nena solo weitergemacht und die hatte anfangs natürlich große Startschwierigkeiten, weil die, das war so, dass die Leute, wir haben einfach zu viel gemacht, die Leute konnten uns nicht mehr sehen, die konnten den Namen Nena wahrscheinlich nicht mehr hören und dann hat sie aber mit viel Kraft und mit viel Ausdauer und mit ihrem Talent hat sie dann das echt geschafft, sich so eine Solo-Karriere aufzubauen, was ja auch wahnsinnig erfolgreich war dann später. Und ich habe am Anfang habe ich noch mitgespielt. Ja, da war ich bei den Live-Sachen noch dabei, habe einige Sachen auch mit ihr noch komponiert.
Genau, das habe ich auch gelesen, dass du auch mehrere Titel halt für sie geschrieben hast, aber ich wusste nicht, dass du auch live dabei warst.
Ja, ich war live auch dabei und so nach und nach. Jürgen war ja am Anfang auch dabei und dann ließ das, ich weiß auch, ich kann echt nicht mehr sagen, warum wir dann irgendwie nicht mehr mitgemacht haben. Ich bin ja dann in die USA gegangen erstmal, wie gesagt, und danach habe ich so ein eigenes Tonstudio in Hamburg gehabt und habe so, und es war ja auch so, weswegen wir überhaupt nicht mehr zusammen waren als Band, weil wir haben ja wirklich so viel Zeit miteinander verbracht, dass man sich wie in so einer Ehe, dass man sich einfach nicht mehr sehen konnte und froh war, endlich mal wieder Luft zu holen und eigene Sachen zu machen und Dinge zu machen, die nichts mit der Band und mit den Bandmitgliedern zu tun hatte. Und jetzt im Nachhinein treffen wir uns immer noch, also die Jungs zumindest, weil wir in Berlin wohnen. Ich wohne in Kloppenburg jetzt, aber aber das war halt wirklich so, dass wir satt waren. Wir waren einfach gestopft und wir hatten irgendwie keinen Bock mehr aufeinander.
Ja, kann ich gut verstehen, dass es so ist. Ihr habt dann ja 85, das dritte Album, Feuer und Flamme, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil ich fand zwei Singles, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann und Haus der Sonne fand ich mega gut. Ja. Also die haben mir unglaublich gut gefallen, aber die ganze Presse hat euch ja schon komplett abgeschrieben, ne? Obwohl das ja auch nochmal ein Erfolg war.
Ja.
Ich glaube, die hatten auch alle von euch genug, ne? Irgendwie, die wollten, dass ihr jetzt nach unten geht, ne?
Ja,
so habe ich das Gefühl also, gehabt.
Also die haben auch viel zu viel gemacht. Es war sogar so, dass vom Management her so die Parole ausgerufen wurde, Verknappung. Das heißt, die haben das schon realisiert. Wir haben das alle schon realisiert, dass wir viel zu viel gemacht haben. Und weißt du, wenn du jeden Tag eine dreifache Portion Spaghetti vorgesetzt bekommst, musst du irgendwann kotzen, wenn es noch so lecker ist.
Ja, irgendwann ist die Schnauze voll, ne? Und bei euch war ja auch noch Bravo und alles Mögliche mit im Spiel.
Weißt du was? Und das beste Beispiel dafür, ja, für diese Geschichte sind die Ärzte. Die Ärzte, die haben ja auch wahnsinnig viel gemacht, die waren wahnsinnig erfolgreich. Und die haben dann irgendwann gesagt, so, wir hören jetzt auf. Und dann haben die aufgehört und haben, ich weiß nicht, nach 3-4 Jahren oder so, haben die eine Annonce in den Musikmarkt gestellt. Der Musikmarkt ist dann so eine Fachzeitschrift für Musiker und Musikinteressierte. Da stand drin, beste Band der Welt sucht Plattenvertrag. Weißt du? Also die haben aufgehört und dann Feierabend gemacht und dadurch hat sich die ganze Sache natürlich entspannt und erholt und dann sind die überhäuft worden, so viel ich weiß, ja, so, so sagt man, so ist die Geschichte, von Angeboten von Plattenfirmen und danach haben die ihre zweite Karriere gestartet und die war entweder genauso erfolgreich oder noch erfolgreicher. Die Ärzte sind ja eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt.
Also ich glaube auch eher noch erfolgreicher. Künstliche Verknappung, ne? Nennt man das, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht, ja. Nee, bei uns, also wir haben uns immer noch von allen anderen abgegrenzt, muss man ja echt sagen. Nicht nur durch analoge Verkäufe, sondern auch dadurch, dass wir diesen internationalen Erfolg hatten. Wenn wir 99 Luftballons nicht rausgebracht hätten und wenn das nicht auf Platz 1 gewesen wäre, das war ja in Billboard-Charts in den USA auf Platz 2, das ist die maßgebliche Hitparade und auf Cashbox, die ist die konkurrierende Hitparade, da waren wir sogar auf Platz 1 und wenn das alles nicht gewesen wäre, dann wären wir eine gute deutsche Band gewesen, aber mehr auch nicht. Weißt du, aber in so, wir verkaufen immer noch Platten, das Interesse ist immer noch da. Und die Leute kennen uns immer noch, vor allen Dingen in den USA. Ich habe 2 Jahre in den USA gelebt und da ist Nena immer noch ein Begriff, ja. Verrückt.
Wahnsinn, ja. Crazy. Aber ich glaube auch, ja, ihr habt wahrscheinlich zu viel gemacht, weil man kann ja überhaupt nicht sagen, also zumindest bei den ersten 3 Alben nicht, dass da irgendwas abgefallen wäre. Im Gegensatz, ich fand, ihr seid immer besser geworden mit dem, was ihr gemacht habt, aber es ist halt nicht mehr so honoriert worden, ja.
Ja, das stimmt. Nee, das war ja auch so, was du auch gerade angesprochen hast, irgendwann und was hast du gesagt, Haus der 3 Sonnen oder? Ja, das ging schon mehr in so eine produktionstechnische internationale Richtung, weil wir wollten dann irgendwie mit Frankie Goes to Hollywood und wie sie alle hießen, so ein bisschen mithalten. Aber im Nachhinein, glaube ich, war das vielleicht ein Fehler, weil da haben wir uns so ein bisschen in Technik verloren und sind so ein bisschen zu weit gegangen. Das passte gar nicht mehr zu Nenas Gesang und zu uns irgendwie. Ich weiß nicht, da hätte man irgendwie doch wieder andere Songs schreiben sollen, die so ein bisschen einfacher gewesen wären, glaube ich.
Ja, obwohl ich glaube, an den Songs hat es nicht gelegen. Es war dann so das Gesamtkonzept und die doch wirklich zu hören aufwendige Produktion und so, ne? Das man hätte es einfach ein bisschen einfacher machen sollen.
Ich sag ja, ich hätte den roten Mini anziehen sollen.
Ich glaube, egal was ihr gemacht hättet, die Leute wollten einfach dann Nena nicht mehr gut finden, auch von der Presse.
Ja, natürlich. Ja. Ja, und vor allen Dingen man darf auch nicht vergessen, dass dann auch andere nachgewachsen sind. Ich weiß nicht, wer danach so alles so kam. Und die Musik hat sich dann auch gewandelt. Und es gab andere Musikrichtungen, andere Strömungen. Und es ist sehr viel passiert auch in den 80er Jahren. Kam plötzlich die CD auf und so. Und solche Dinge halt. Und die Leute haben sich dann umorientiert. Da muss man schon dranbleiben. Da muss man, wie das heute auch so Social Media mäßig ist, man muss die Leute auch so bei der Stange halten. Man muss sich ständig zeigen, ständig präsent sein. Ja, und wenn da irgendwie was schief läuft, dann hat man manchmal den Salat.
Disco-artig. Aber was wir auch nicht vergessen wollen ist, so schön das ist, ich glaube, wir könnten über die Nena-Geschichte noch 3 Stunden philosophieren und hätten mit Sicherheit auch noch ganz viele interessante Fragen dazu. Aber ich würde jetzt auch gerne noch mal von dir hören, was denn jetzt hier so insgesamt und gerade aktuell bei dir passiert und läuft.
Wie gesagt, nachdem die Nena-Band da zusammenbrach, habe ich Schlagzeug studiert. Und als ich zurückkam, habe ich erstmal in England gespielt mit dieser Band. Und das, was auch super toll war, das muss ich echt sagen, wir sind da England rauf und runter getourt. Und da hat man das Gefühl, so über den Tellerrand hinauszublicken, über den musikalischen Tellerrand hinauszublicken, was wirklich eine wichtige Sache für einen Musiker ist. Und dann habe ich anschließend angefangen, Musik zu produzieren, Musik zu komponieren, habe ich immer schon getextet, hatte so ein kleines Tonstudio in Hamburg. Und danach, das war so, dass mein Herz immer schon für Kompositionen schlug und ich habe immer schon gerne Texte geschrieben. Das Problem ist nur, wenn du komponierst, dann musst du die Sachen ja auch irgendwie hörbar machen, die musst du jemand vorspielen können und wenn da niemand ist, der das singt, dann musst du es selbst machen. Weißt du? Und das habe ich mir nie zugetraut und habe mir immer Leute gesucht, die das dann gesungen haben, war dann aber nie so richtig zufrieden. Ich habe dann mit tollen Sängerinnen und Sängern Sachen ausprobiert, aber wenn ich Texte schreibe, schreibe ich natürlich persönliche Sachen auf. Und das passt ja irgendwie alles nicht zusammen, ist ja ganz klar. Meine Gedankenwelt kann ich nicht, ich kann nicht erwarten, dass die Gedankenwelt von anderen Sängerinnen oder Sängern reflektiert werden. Und da hatte ich dann immer Probleme mit, das passt ja irgendwie alles. Und dann habe ich das selbst gemacht. Und ein Freund von mir, der auf meinen Demos Gitarre gespielt hat, der meinte irgendwann zu mir, sag mal, warum machst du das nicht selbst? Und dann habe ich gesagt, nee, ich mach das nicht selbst. Irgendwie, ich traue mich nicht so ungefähr. Sag mal, bist du verrückt? Das ist gut. Mach das doch. Und dann habe ich gesagt, na gut, ja, jetzt gibst du der Sache eine Chance und versuch das mal ein paar Monate, mal gucken, wie weit du kommst. Nimmst Gesangsunterricht. Dann habe ich zu Hause in meinem kleinen Tonstudio gesessen. Mit der rechten Hand habe ich die Tür zugehalten, damit meine Frau nicht hörte, was ich da gerade sang. Ja, weißt du, weil mir das so peinlich war.
Ach, das rumklopft.
Ja, das ist total verrückt. Und dann hat sich das aber immer weiterentwickelt. Wie gesagt, auch durch Gesangsunterricht. Ich habe mir auch richtig viel Mühe gegeben. Ich habe viel gesungen und mir viel Gedanken darüber gemacht. Und irgendwann war das so weit, dass ich Lutz kennenlernte, genau, in Berlin. Und Lutz ist ja der Bruder von Uwe Fahnenkrog, Petersen, unserem Keyboarder. Und Lutz ist ein ausgebildeter Musiker. Der ist, ist ein ganz toll erfahrener Produzent. Der spielt super verschiedene Musikinstrumente. Der hat Musik studiert und der ist also wirklich Weltklasse. Da bin ich froh, dass ich mit denen aneinander geraten bin, weil wir kannten uns schon, weil er als Gitarrist mit auf der Japan-Tour war. Er hat zwei Japan-Tourneen mitgemacht. Also wir waren uns schon bekannt. Mhm. Und dann hat Lutz Interesse an meinen Songs gehabt und wir haben das erste Album Vergessene Helden produziert. Und das war natürlich der Startpunkt praktisch für mich, irgendwie zu sehen, wie sich meine Stimme entwickelt und wie das alles funktioniert. Und das funktioniert super. Und das zweite Album, was ich jetzt gemacht habe, auch wieder mit Lutz natürlich in seinem Studio in Berlin, heißt Elvis lebt. Naja, und der Schritt ist noch größer geworden, irgendwie so gesanglich gesehen, ist noch mehr dahin gegangen, wo ich mich eigentlich sehe und haben will. Und auch wieder mit Vinyl 10 Songs drauf. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal. Ich habe gerade eine Band zusammengestellt aus Jürgen Demel, der spielt immer noch mit. Dann Heiko Strom, der kommt auch aus Hagen. Mhm. Der spielt übrigens bei den Addicts. Und die Addicts sind die älteste Punkrock-Band England. Da spielt er schon seit, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Und der spielt in der ganzen Welt. Der Gitarrist halt, und dann habe ich noch diesen Schlagzeuger, der kommt auch aus Berlin, und ein Argentinier, der auch in Berlin wohnt, und ein super, super Rock'n'Roll-Pianist, das ist super. Also eine ganz tolle Band, die machen wirklich Spaß, und ja, mit denen buchen wir jetzt nach und nach Gigs.
Aber die einzige und entscheidende Frage ist ja, bist du selbst zufrieden mit dem Ergebnis und vor allen Dingen auch mit deinem eigenen Gesang?
Ja, hundertprozentig. Also okay. Gesanglich ist das so, ich bin schwer zufriedenzustellen, was so mein Schlagzeugspiel anbetraf im Laufe der Zeit und gesanglich auch. Da ist einfach noch viel möglich, da ist nach oben noch eine ganze Menge Raum. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Aber so wie es ist, ist das wunderbar, und wir haben ein paar Live-Sachen gemacht und das kommt auch total an. Und das ist alles, ich würde sagen, ja, 95-90% oder so.
Also ich finde es auch überzeugend.
Das ist ja auch immer so eine Momentaufnahme von dem, was jetzt gerade so passiert. Und wenn das jetzt gerade für dich okay ist, dann ist es ja auch cool, oder?
Ja, so ist es auch, genau. Ja, genau. Weißt, man entwickelt sich sowieso weiter, egal wie gut immer man ist oder wie zufrieden man ist. Das geht sowieso alles immer weiter und verändert sich. Und die eigene Wahrnehmung ist sowieso auch eine andere als die Wahrnehmung, die andere von dir haben. Und insofern, ich bin dazu völlig zufrieden, sonst hätte ich das nicht veröffentlicht. Also das ist super geworden. Ist eine Rockplatte geworden, eine Rock'n'Roll-Platte geworden. Und die erste Platte, Vergessene Helden, das war mehr poppig. Und es hat sich so jetzt auch durch das Spiel von Heiko so ein bisschen mehr so in so eine Rock'n'Roll-Richtung gewandelt. Und es ist genauso, wie ich es haben will.
Wir verlinken das natürlich, das Album, das aktuelle Album. Und ja.
Genau, also ich finde, Elvis lebt ist auch ein cooler Track, der ist sehr zeitgemäß, finde ich, vom Text und so. Erklärt sich dann auch, warum Elvis lebt. Das finde ich gut, also finde ich auch ein guter Text und auch ein guter Song und auch gut gesungen, ja.
Ja, vielen Dank, das freut mich sehr. Ja, also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber wie das manchmal so ist.
Das merkt man, ja.
Wie das manchmal so ist, an allem ist manchmal irgendwie was dran. Und wenn du dich mit Leuten unterhältst, die so drauf sind, dann stößt man manchmal auch an seine Grenzen. Dann weiß man manchmal auch nicht mehr irgendwie, wo vorne und hinten ist.
Aber haben den Song auch Leute falsch verstanden? Weil ich fand ihn eigentlich recht eindeutig.
Ja, nee, hat keiner falsch verstanden.
Okay,
der Song ist genau der Song, den ich die meisten Reaktionen bekomme. Also das, den finden sie an alle am besten, also ausnahmslos. Dann gibt's halt noch einen Song, den ich für Carlo geschrieben habe. Das war ja einer meiner besten Freunde, der viel zu früh gestorben ist. Und ja, das passt alles gut zusammen.
Die Tourdaten findet ihr dann auch in den Shownotes von uns. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die ist auch ein bisschen indiskret, aber ich muss es einfach fragen. Es gab das Gerücht, dass du auch mit Katharina Wittmer zusammen warst. Stimmt es?
Das ist kein Gerücht, das ist ganz offiziell gewesen. Ja, mit der war ich zusammen. Katharina ist eine fantastische Frau, muss man echt sagen. Die habe ich kennengelernt bei irgendeiner Fernsehsendung, in der Nena auch war. Und Nena hat uns praktisch zusammengebracht. Die hat das eingestiehlt. Die hat das irgendwie, nee, wirklich, die hat das irgendwie, die hat uns da irgendwie zusammengebracht.
Ist das nicht verboten?
Ich will nicht sagen, verkuppelt, so weit will ich nicht gehen, aber sie hat irgendwie schon, ich fand Katharina ganz toll und Nena hat mir dann die richtigen Hinweise gegeben, was ich zu tun habe.
Wie süß, ey, ja, das ist ja total cool. Also ich finde Katharina auch total toll. Also
Ist wirklich, die ist eine sehr humorvolle, sehr liebevolle und witzige Frau. Die ist klasse, wirklich.
Totaler Sonnenschein auch.
Ja, das ist wirklich wahr, also, ja.
Sehr schön. Jetzt haben wir endgültig alle neidisch gemacht hier.
Ja. Der Rolf, das ist ein Arsch. Ich sag's auch nicht mehr. Gibt's doch nicht.
Man kann nicht alles haben.
Nee. Aber ja, ganz offensichtlich doch.
Nicht, du weißt nicht, wovon du redest. Ich sag's dir. So alter Sonnenschein ist das alles nicht irgendwie. Alles gut hat auch seine Schatten.
Und ich dachte immer, dass die Sänger die geilsten Mädels abbekommen. Aber das ist gar nicht so.
Nee, das sagt meine Frau
auch
mal. Da sitzt
der da hinten am Schlagzeug und wartet nur, dass sich die Bewerberinnen da in die Liste eintragen. Quasi.
Ja, nee, meine Frau sagt das auch immer. Also das ist auch irgendwie so allgemein bekannt. Weil ich glaube, das liegt daran, dass die Leute das falsch verstehen. Die denken, der Schlagzeuger, der sitzt hinten und der repräsentiert so ein bisschen Kraft und Stärke und Ausdauer, wenn er so hinter seinem Schlagzeug sitzt, obwohl das überhaupt nichts mit Kraft zu tun hat. Das ist alles nur Kondition vielleicht ein bisschen, ansonsten ist das Spieltechnik mehr nicht.
Aber es hat ja schon was Körperliches, ne? Wenn du jetzt in so einer alten römischen Arena wärst, wärst du wahrscheinlich derjenige, der den Löwen oder den Tiger dann zu Fall bringt.
Das ist ein guter Vergleich. Das ist ja sehr schön. Ja. Und mein der Carlo, also unser Gitarrist früher, der hat immer Rolf der Wolf zu mir. Das sagt meine Frau heute auch immer.
Nein, aber die Gitarristen und die Bassisten, die schmeißen sie zuerst in die Arena, die werden dann gefressen und dann kommst du mit dem Drumstick und pickst dem Tiger oder dem Löwen die Augen aus. So.
Wie bist du denn drauf?
So ist es nämlich.
Jetzt kommt gerade Gladiator 2. Also wie gesagt, meine Frau hat ein Kino und Gladiator, da bin ich ganz scharf drauf.
Gladiator 2, genau. Was? Ja. Diesmal in der Hauptrolle Rolf.
Ja, nee, also der erste Teil war ja schon klasse und der zweite Teil, da bin ich jetzt, wie gesagt, ganz verrückt nach.
Ja, ich denke, wir haben da so einen schönen, spannenden Abstecher gemacht in die Welt der 80er nochmal mit dir. Und kommen wir mal zu den Lügen und Wahrheiten. Rekapituliere nochmal. Euer Konzert zum neuen Album Elvis lebt war so erfolgreich, dass es in die Waldbühne verlegt wurde. Dann hat Nena in einem Nena Lookalike Contest nur den 3. Platz gemacht. Und der Bassist von Nena, Jürgen Demel, hat sich mal bei dir im Schlafzimmer im Schrank versteckt und dir beinahe einen Herzinfarkt besorgt.
So ist es. Genau, die Sachen stimmen. Also das habe ich dir erzählt, genau.
Genau, also dann rate ich mal. Ich wünsche mir so sehr, dass es stimmt mit dem Nena Lookalike Contest, dass ich einfach sagen muss, das stimmt.
Auf jeden Fall. Das muss stimmen. Ja. Das muss stimmen. Den Demel, den nehmen wir aus dem Kleiderschrank raus. Das war tatsächlich, ist das auch passiert, aber das war Ixi oder,
ich glaube auch, dass das stimmt.
Oder Menke.
Mit Jürgen Demel. Aber leider glaube ich nicht, dass das erste stimmt mit der Waldbühne, weil ich weiß, wie schwer das heutzutage ist, Konzerte zu machen und Dinge zu füllen. Und häufiger ist immer weniger, als man sich erhofft. Das wäre so mein Tipp. Das erste stimmt nicht, die anderen beiden stimmen. Was meinst du, Christian?
Ich bin ja immer noch bei dem Kleiderschrank. Ich glaube auch, dass der Kleiderschrank grundsätzlich stimmt, aber da war jemand anders drin. Wer auch immer, vielleicht, weiß nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das mit der Waldbühne. Wie viele passen denn da drauf auf die Waldbühne?
Da kann ich jetzt sagen 20.000.
Oh, ja. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Also ich bleibe beim Kleiderschrank.
Ja, gut. Soll ich das jetzt auflösen?
Auf jeden Fall.
Also Die Waldbühne, da war der Wunsch der Vater des Gedankens. Das stimmt leider nicht, muss ich sagen. Und mit Nena, das stimmt auch nicht. Also mit Jürgen im Kleiderschrank, das ist richtig. Hast du richtig geraten?
Mhm. Aha, du hast zwei Lügen, eine war, okay, verstehe. Gut,
nee, wie viel, okay. Nee, eine Wahrheit wolltet ihr doch haben, oder?
Nee, zwei eigentlich. Ach, aber macht nichts. Aber
jetzt, nein, das ist schon cool, du hast die Spielregeln gerade neu definiert. So. Ist auch
gut. Bist nicht der Erste, nee, der gut, das so gemeint.
Nehmen wir die Waldbühne auch noch dazu.
Ja, also die Lookalike stimmt nicht.
Nee, das stimmt nicht, das habe ich mir ausgedacht. Ach,
das hättet ihr echt noch machen schade. Können, finde ich. Das, da kann man ja vielleicht noch nachholen.
Ja, genau. Genau.
Ja, schön. Aber was soll ich sagen, Rolf? Also es war uns ein unglaubliches Fest, dir mal ein paar doofe Fragen zu schlauen Antworten zu stellen.
Nee, also mir war es auch ein unglaubliches Fest, weil das ist der erste Podcast, den ich gemacht habe. Mhm. Das erste Mal. Und ich fand das super, mit euch zu sprechen und die alten Geschichten und die alten Zeiten mal so wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. War toll mit euch.
Ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde es sehr schön, dass selbst Leute, und das ist auch so eine Erfahrung, die wir hier machen, wir haben ja mit vielen geredet, dass viele Leute aus den 80ern, zumindest die mit uns reden, die so offen sind, dass die alle völlig normal geblieben sind. Also ich meine, wenn man sich überlegt, was ihr erlebt habt, mehrere Jahre, ja, ihr hättet ja jeden Grund gehabt, komplett abgehoben zu sein und durchgeknallt zu sein. Und nee, du hockst hier mit uns und das, finde ich, ist einfach, zeichnet sich auch aus. Ja.
Ja.
Also, dann danke nochmal, dass du bei uns warst. Das war uns ein Fest und ja, ich hoffe, wir sehen dich dann da auch mal live und können mal das neue Setup sehen.
Ja, Thomas und Christian, gern geschehen. Ich war gerne bei euch, wenn auch nur audiomäßig, und hat wirklich großen Spaß gemacht und immer wieder gerne.
Danke.
Ja, auch danke von mir und ganz kurzer Tipp, wir sehen uns in Hohenlimburg.
Ah ja, genau.
Und die Daten dazu und zu dem Konzert, was da stattfinden wird mit dem Rolf, die packen wir auch in die Shownotes, könnt ihr dann sehen. Ja, wir sehen uns dann alle einfach da vor Ort und machen Party, ne?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.